So, das nächste, was jetzt kommt, ist Nachschlag auf die letzte Woche. Auch strittig in der Meinung. Ihr, die ihr da in vielleicht in Breisach wohnt oder Müllheim, in Emding, Ending oder in Ettenheim, werdet es nur mitbekommen haben über die Badische Zeitung, und auch die meisten in Freiburg werden es mitbekommen haben über die Badische Zeitung. Am Dienstag ist das AZ warm abgebrannt oder ausgeräumt. Warme Abräumung hat es ja in Freiburg schon mehrere gegeben. Am Donnerstag haben eine ganze Reihe von Leuten, mehrere hunderttausend vielleicht, demonstriert, und dann abends sind 18 Leute festgenommen worden. Wenn ihr jetzt die Kassette hört, die nur darüber geht, über diese 18 Festgenommenen und den Zusammenhang, wie die Polizei das aufgebaut hat, möchte ich euch nur noch in Erinnerung rufen, dass die Geschichte des AZ ja nicht mit dem AZ beginnt, sondern dass die Geschichte eine ziemlich lange Geschichte in Freiburg ist, die losgeht, ja, eigentlich noch früher, aber anfing im Dreisameck, wo noch das Wohnen, das Leben und das Arbeiten zusammen und das Kultur- und Politikmachen zusammen gewesen ist, das dann weggeräumt worden ist in den Schwarzwaldhof, wo das auch noch möglich war, und zu guter Letzt nur noch übrig geblieben ist das AZ, das eben letzte Woche abgeräumt ist. Und wo noch eine ganze Reihe von Leuten wollen, dass so ein autonomes Zentrum auf jeden Fall in Freiburg wiederkommt. Das sollte man im Hinterkopf halten, also wenn man jetzt diese nächste Kassette, die sich beschäftigt mit diesen 18 Festnahmen und den Hintergründen dazu, hört, das sollte man im Hinterkopf behalten.
Also, ihr gehört mit zu den 18 oder 19, die am Donnerstag also ins Revier Nord eingefahren sind und dort die Nacht verbracht hat. Können Sie mal kurz schildern, wie ihr verhaftet worden seid, wie die Verhaftung abgelaufen ist?
Ja, wir sind runtergekommen, die Bertholdstraße, der Pulk, der sogenannte, kam uns entgegen, begleitet von vielleicht 60 Bullen, würde ich schätzen.
Wie viele Leute waren das in dem Pulk?
Meiner Schätzung nach 10 bis 15 höchstens. Und kaum, dass wir in diesem Pulk dann drin waren oder von ihm eingeholt waren, waren wir auch schon umringt von Bullen, dreireihig. Und die haben sofort angefangen zu fotografieren. Es dauerte keine halbe Minute. Da hat man gehört, wir sind festgenommen, und dann wurden wir eben abgeführt. Die Art, wie wir abgeführt wurden, war also nur rabiat. Ne? Ja, also wie sie es eben immer machen, Arm umdrehen und nach Möglichkeit irgendwie Schmerzen zufügen. Dann kam, ich habe immer wieder gesagt, ich tue nichts, ich mache nichts.
Sagt worden, dass ihr verhaftet seid, oder ist da gar nichts gesagt worden?
Da ist nichts dazu gesagt worden.
Ja, ihr seid dann ins Revier Nord geführt worden. Wie ging es dann da weiter?
Also im Revier Nord selber dann sind wir dann reingeführt worden, an die Wand gestellt worden. Also die beiden Bullen, die mich festgenommen haben, die habe ich dann auch gefragt, und die haben da auch nichts zu mir gesagt. Die standen ziemlich ratlos da. Ich habe mich erst einmal geweigert, mich an die Wand zu stellen, also Beine breit und Arme breit durchsuchen zu lassen. Ich habe mich mehrmals geweigert, das zu machen. Da haben sie mich da etwas rabiater rangestoßen. Als ich dann angesehen habe, dass es eben, naja, nur so geht, haben sie mich dann eben durchsucht, meine Klamotten, also mir alles abgenommen, was ich da eben bei mir hatte, so. Und dann bin ich in den Raum hochgeführt worden. Da hat ein Bulle das alles eben aufgelistet, so wie es eben üblich ist anscheinend. Und da habe ich dann eben Protest eingelegt. Und habe dann nachgefragt, was überhaupt der Grund für die Verhaftung sei, dass ich hier schon 20 Minuten rumsitze und eben nicht weiß, was überhaupt Sache ist, dass die beiden Bullen, die mich festgenommen haben, mir auch nicht gesagt haben, warum ich festgenommen worden bin. Daraufhin hat er gesagt, ja, 20 Minuten, haben wir noch 40 Minuten Zeit, eine Stunde Gewahrsam, irgendwie sowas. Also hat sich nicht korrekt ausgedrückt, was überhaupt Sache ist. Daraufhin bin ich runter in den Raum geführt worden. Da stand ein Fotograf. Der Einsatzleiter, was das für ein Mensch ist, Lederle, stand da auch rum, hat nur rumgetobt und rumgebrüllt. Ich stand da, habe einen Protest, wollte einen Protest, meinen Protest zu Protokoll geben. Lederle hat daraufhin nur rumgebrüllt, den Typen vor die Kamera zu stellen und so weiter, also mich eben. Dann bin ich abgelichtet worden. Daraufhin wollte ich wieder Protest zu Protokoll geben. Lederle hat rumgeschrien, ab in die Zelle mit dem Typen. Daraufhin bin ich erstmal bis 0:30 Uhr in der Zelle gelandet.
Und wir wurden dann irgendwann um, ja, 12:30 Uhr rum aus den Zellen rausgeholt, in den Bulli reingesteckt, zu viert jeweils, also immer eine Zelle, und in die Uferstraße gefahren. Und dort wurde also die ED-Behandlung abgehandelt. Also 20 Minuten ging mit Ausziehen, mit allem Aufschreiben, also ED-Behandlung von vorne bis hinten mit Fingerabdrücken.
Habt ihr dagegen protestiert, gegen die ED-Behandlung?
Ich habe Widerspruch eingelegt, und ich war allerdings, glaube ich, der Einzige, der es geschafft hat, dass es zumindest schriftlich niedergelegt wurde. Also dass auf den Zettel kam, dass ich Widerspruch eingelegt habe.
Also mein Widerspruch ist nicht zu Protokoll genommen worden.
Ja, Also ich habe auch Widerspruch eingelegt und wurde dann mit den Worten abgetan, ja, ja, Sie können gegen viel Widerspruch einlegen. Ja, ich musste also auch alles abgeben im Polizeirevier Nord, Schuhbändel und so, Halstuch wegen Suizidgefahr und dann eben auch meine Brille und dagegen habe ich mich geweigert, weil ich gesagt habe, ohne meine Brille bin ich nicht sehfähig.
Dann kamen sie zu uns rüber, zu den Frauen, zum Bürger und haben gemeint, der eine will seine Brille nicht abgeben und dann hat er sofort gesagt, runterreißen, runterreißen.
Ja, wann ist euch dann genau zum ersten Mal gesagt worden, weswegen ihr festgenommen worden seid, weswegen ihr da seid?
Also bei uns war das so, wir haben irgendwann mal um 12 nach Wasser verlangt und so und nach Rechtsanwalt und so und haben sie uns gesagt, ja, wir kommen gleich, das hat eine halbe Stunde hingezogen, nach einer halben Stunde haben sie dann probiert, bei uns die Zellentür aufzuschließen, was auch noch eine Viertelstunde gedauert hat. Wir haben die Zellentür erstmal nicht aufbekommen. Da haben wir zwei Bullen und auch so einen Typen mit dem Anzug zu Gesicht bekommen und haben den natürlich gefragt, was hier Sache sei. Daraufhin meinte der, ja, das ist jetzt hier eine Vorbeugehaft wegen Waffenbesitz und das Radio Dreikland hätte zu irgendwelchen Sachen hier aufgerufen. Sie wüssten ja Bescheid, die hätten da mitgehört. Da kam mir irgendwann mal, dass da Molotow-Cocktails im Spiel gewesen sein sollen.
Ja, eben diese Molotow-Cocktails. Wann habt ihr die zum ersten Mal gesehen, zum ersten Mal davon erfahren?
Gesehen haben wir sie nie, ne? Zu Gesicht bekommen überhaupt nicht. Und also bei den Frauen ging das alles ein bisschen besser, weil wir sehr massiv eben alle zusammen aufgetreten sind. So gegen, ja, so kurz nach 12 haben wir dann gehört, dass wir eben in Präventivhaft sind bis morgens um 6. Und dass wir haben versucht, dagegen Einspruch einzulegen, das ging nicht. Und ja, und da haben sie eben dann, nachdem wir etliche Male nachgefragt haben, beim Baderschneider nachgefragt und da hieß es dann eben Molotow-Cocktails und Aufruf zu Rabatz von Radio Dreieckland.
Ihr wart dann die ganze Nacht in der Zelle?
Also wir waren zu dritt in der Zelle und das Fenster in der Zelle war offen, wir haben gerade einen Dicke gehabt und zwei mussten sich auf den Boden legen, also die Decke drunter zu nehmen und der dritte dann eben auf die Pritsche. Und wir haben brutal gefroren, dagegen habe ich auch Widerspruch eingelegt und habe zu einem Beamten gesagt, wir wollen noch eine Decke erfrischen und wurde eben kein Gehör geschenkt, wir haben die ganze Nacht keine neue Decke gekriegt.
Wir sind im Revier Süd, wo die ganzen Frauen waren, in Einzelhaft gebracht worden, wahrscheinlich weil sie genügend Platz hatten. Und da wurde sofort das Licht ausgemacht, nachdem wir drin waren. Und ich hatte keine Möglichkeit, mich zu orientieren. Und es war echt total übel. Ne? Ich habe Platzangst gekriegt und mich also halbe Erstickungsanfälle bekommen. Ne?
Das ist was Wichtiges. Bei uns in der Zelle, wir waren auch zu viert in einer Zelle, haben wir eben nach einer halben Stunde rausbekommen, dass einer mords angefangen hat zu husten. Wir haben gefragt, warum er durch die Gegend hustet. Also in der Zelle hat es erstmal total abartig gezogen, weil das Fenster war ein Spalt offen und durch den Türspalt hat es eben total einen Zug gegeben. Da hat er zu uns erzählt, dass er Bronchitis hat. Also war einer ein kranker Typ in der Zelle, der Bronchitis hatte und echt abartig gehustet hat und nach Hustenbonbons verlangt hat. Und irgendwann hat man das echt Gefühl, man kann da machen, was man will und rumschreien. Ne? Da kann ein Typ in der Zelle echt vor die Hunde gehen, da macht kein Bulle die Zellentür auf. Ne? Da saß er eben die ganze Nacht mit seiner Bronchitis und irgendwann morgens auf der ED-Behandlung hat es mal geschafft, aus seiner Jacke Hustenbonbons rauszuschmuggeln, also mit die Zelle reinzuschmuggeln und die zu lutschen, da ging es dann endlich besser. Ne? Also da konnte man auch irgendwie nichts machen, also irgendwie kein Bruder drum gekümmert, ne? Ob da jetzt ein kranker Typ drin sitzt. Ne?
Und habt ihr da mitgekriegt, wie die anderen verhaftet worden sind?
Also ich habe von einem Mann mitgekriegt, der neben mir ging, als ich die Bertholdstraße runterging, der damit ganz bestimmt nichts zu tun hatte. Und die eine Frau, mit der ich verhaftet wurde, also die mit mir zusammen dann da rumstand, die hat erzählt, dass sie das mitbekommen hat, wie die Verhaftung ablief und dann zu den Bullen hingegangen ist, versucht hat, so Nummer oder was das ist und Name rauszukriegen, das dann auch ein bisschen massiver, weil sie sich eben gewehrt haben. Die wurde dann beschimpft als miese Fotze und miese stinkende Fotze und wurde eben mitgenommen.
Bei mir erzählte war einer, der hat mir erzählt, dass er kurz da war, sich umgeguckt hat und dann also wurde die Sache aufgelöst. Und er war echt nur auf dem Weg zur Kneipe, ne? Ist echt nur in die Kneipe gelaufen. Ne? Die Sache hatte sich am Theater anscheinend, also wir waren ja nicht am Theater, wir wussten ja gar nichts davon. Das habe ich erst nachts eben erfahren, als ich mit ihm unterhalten habe, dass er ist dann echt vom Theater weggegangen. Die Sache hat sich schon in verschiedene Richtungen aufgelöst gehabt. Es war für die Polizei auch klar, dass die Sache sich auflöst, ist er in die Kneipe gegangen. Und auf dem Weg dahin ist er eben in den Pulk reingeraten, vor dem Geschäft, vor dem Lauber, wo sie uns festgenommen haben, in der Bertholdstraße und ist eben mit abgeführt worden. War echt nur auf dem Weg in die Kneipe.
Was für ein Gefühl hattet ihr eigentlich da, als ihr mitgekriegt habt, dass Stadträte am Revier Nord angekommen waren, um nach euch zu fragen?
Also es war ein unheimlich aufmunterndes Gefühl. Also bei uns war das so irgendwann gegen 1 Uhr nachts, also wir mussten halt schätzen, weil wir keine Uhren hatten, hat dann irgendwann mal eine Frauenstimme gerufen. Wir konnten erstmal gar nicht orten, woher, weil die Scheiben sind nicht verglast, man kann nicht sehen, was draußen ist. Eine Frauenstimme reingerufen, dass da ein paar Stadträte auf dem Polizeirevier Nord sind, und es hat uns erstmal natürlich mal aufgemuntert, dass sich da irgendwelche Leute um uns kümmern.
Du warst mit der Gruppe von Stadträten von den Grünen und der Friedensliste zusammen am selben Abend noch am Revier Nord. Du bist politischer Journalist. Was hat dich dazu gebracht, dort hinzugehen und die Verhafteten zu besuchen?
Das Unmittelbare war ganz schlicht. Ich bin wie hunderte andere auch schon mal eine Nacht da unten gesessen und habe mich sehr gefreut am nächsten Tag, als ich erfahren habe, dass Freunde da waren und nachgefragt haben und oben das nicht einfach so unter Ausschluss der öffentlichen Wahrnehmung einfach stattfindet, dass die Leute da über Nacht festhalten. Ich hatte dann die Gelegenheit, übrigens das erste Mal, diesen subalternen, dummdreisten Polizeioffizier, Polizeifeldwebel namens Baderschneider kennenzulernen, der den Stadträten und mir gegenüber seine Show abgezogen hat, die sehr erhellend war. Und zwar in drei Punkten will ich es erklären. Das erste, wie er ständig darauf abgehoben hat, dass Rädelsführer der ganzen Aktion im Stadtgebiet an dem Abend eigentlich Radio Dreieckland wäre. Das hat er mindestens dreimal immer wieder betont. Radio Dreieckland als Institution habe aufgerufen, dort Action und Rabatz zu machen. Das heißt im Grunde, so eine Kriminalisierung im Vornherein beabsichtigt ist von diesen selten treuen Hörern von Radio Dreieckland, wenn eine Informationsquelle wie Radio Dreieckland mal im Gegensatz zur Gepflogenheit seiner Informationspflicht folgt. Es hat ja da jemand angerufen, wie ich erfahren habe, der Zuständige, der gerade in der Sendung aktive Redakteur hat gefragt, was ist los, was wird sein. Und da gibt es ungeheuer viele Beispiele, so auch in der Radiogeschichte. Zum Beispiel 1968 im Mai in Paris hat ein kommerzieller Sender, Europe, nämlich ständig berichtet, was in jedem Viertel von Paris los ist. Die sind wie bei der Tour de France mit ihren Motorrädern gefahren und hinten drauf saß der Reporter und hat immer dem geneigten Hörer in Paris klargemacht, was wo ist. Und danach konnten sich dann auch viele Leute orientieren, auf der einen oder auf der anderen Seite in diesen Kämpfen. Und das wurde danach ausgeschaltet, es wurden alle französischen Sender verpflichtet, so etwas nie wieder zu machen, auch die kommerziellen. Dieselbe Geschichte ist gelaufen mit dem Norddeutschen Rundfunk bezüglich Brockdorf. Hat der NDR eine Weile seiner Informationspflicht genügt und informiert, was wo los ist, beide Seiten gefragt und so weiter. Und daraufhin hat die CDU dort das Regime übernommen und so etwas wird jetzt einfach totgeschwiegen. Das heißt, die Informationen kommen nicht mehr. Und genau auf die, weil das Radio Dreieckland im Gegensatz zu vielen anderen Sendern, zum Beispiel zum Südwestfunk auch macht, direkt mitzuteilen, was wo gelaufen ist und Beteiligte, Betroffene telefonieren rein. Genau deshalb versucht man jetzt Radio Dreieckland, die Rädelsführerschaft zum Beispiel in so einer Geschichte anzuhängen, was eine derartige Unverschämtheit ist. Und wenn dieser dumm, dreiste, subalterne Polizeifeldwebel namens Baderschneider diese Sendung wieder hört, wie alle anderen, dann hoffe ich, dass es sich hinter die Ohren schreibt, dass er diesen Unfug nicht fortsetzt. Sonst kriegt er noch einen ganz anderen Ärger. Punkt 1. Punkt 2, wieder dieser komische Baderschneider, der mit einer derartigen Genusssucht uns immer mitgeteilt hat, dass die Justiz ihm nicht reinzureden hat, der Polizei nicht reinzureden hat, wenn sie über Nacht irgendwelche Leute in ihren Knästen und Einzelzellen festhält. Das ist eine Geschichte, an die haben sich, glaube ich, viel zu viele Leute in unserer Republik gewöhnt, dass die Polizei, ohne dass selbst die Justiz eingeschaltet wird, ohne dass irgendwelche rechtlichen Fragen geklärt werden können, dass die Polizei auf eigene Faust die Leute über Nacht festhalten kann. Und zwar ständig mit der zynisch von den Polizisten noch nicht mal selbst geglaubten Begründung, ja, damit schützen sie wir, ich kenne das wörtlich, damit schützen wir sie, heute Nacht noch weitere Straftaten zu begehen. Beweise gleich Null, braucht auch nichts bewiesen werden. Es gibt oft genug Prozesse, wo das hinterher dann als lächerlich alles selbst vom Staatsanwalt weggekickt wird und es folgt aber nichts daraus. Weil das Einzige, was man juristisch machen könnte als Betroffener, wenn man über Nacht da festgehalten wird in so einer Zelle, wäre halt eine Verwaltungsgerichtsklage und wer macht das schon? Also da denke ich, dass wir uns einiges überlegen müssen, um diese Ausweitung des Polizeirechts, die gerade in Freiburg in den letzten Monaten extrem gehandhabt wird und bekannt geworden ist halt der Fall von der Medienwerkstatt, aber es sind auch prominente Leute, an dem Abend waren es halt 18 nicht prominente, 19, da müsste man sich was überlegen, dass man das nicht weiter durchgehen lässt. Und das Dritte ist auch diese Frechheit, mit der dieser Baderschneider uns diese Molotow-Cocktail-Geschichte verkauft hat, uns, das heißt ja auch diesen Stadträten, gegenüber einfach gesagt, wir haben Molotow-Cocktails gefunden, die Leute, die wir festgenommen haben, haben mit den Molotow-Cocktails was zu tun, also ist es selbstverständlich rechtens, dass wir die jetzt hier festhalten über Nacht. Das ist eine derartig finstere Geschichte, vielleicht wird die irgendwann mal aufgeklärt. Unterwegs waren und diese Molotow-Cocktails und hat so ganz klar AZ-Demonstranten fressen kleine Kinder. Ne? So auf dieser primitiven Ebene ist er diesen Stadträten entgegengetreten. Das fand ich auch so eine unglaubliche Unverschämtheit und ich denke, dass man auch in Punkt 3 etwas machen muss. Bueno, das war's.
Ja, Böhme ist ja der oberste Polizeichef hier in Freiburg. Du, Grit, du bist Stadträtin der Grünen, wirst also ab Dienstag mit ihm wohl regelmäßig zusammen im Stadtrat sitzen. Ihr wart mit mehreren Stadträten, zusammen auch mit der Ute Guzzoni von der Friedensliste im Revier Nord. Wie wurde euch gegenüber die Festnahme begründet und wie schaut es da wirklich aus eben mit dieser Verhältnismäßigkeit, die da gefordert wird nach dem Polizeigesetz?
Ja, also zunächst mal... Als wir da hinkamen, war das schon eine relative Überraschung auf dem Revier Nord, weil die das natürlich nicht gewöhnt waren, dass da jetzt, wenn sie irgendwelche Krawallmacher, deren Nasen der Baderschneider schon kennt, ich meine, das merkt man auch, dass er immer sagt, die kenne ich doch und das ist Szene und so, dass er die immer wieder festnimmt auch und guckt, wenn er schon jemanden kennt. Also, dass die das nicht gewohnt sind, dass dann Stadträte anmarschieren und sagen, Moment mal, ne, was ist hier eigentlich los, was gibt es hier für eine Begründung? Und das hat der Walter eben schon gesagt, das hat er halt begründet mit diesen Mollys, die er gefunden hat. Und das, also auf Nachfragen war auch immer klar, da sage ich Ihnen dann nichts mehr und hat er irgendwo abgeblockt. Also es war offensichtlich, dass er überhaupt keinen Grund hat. Und wir haben also auch versucht, die einfach rauszukriegen. Ne? Aber da hat er auf seinem Recht gepocht, auf diesem Polizeirecht. Und bloß haben wir dann auch rausgefunden, dass da eben auch Jugendliche dabei waren. Und ich bin ja nun also beamtete Sozialarbeiterin und normalerweise werden mir Jugendliche in Obhut gegeben. Und zwar egal, ob ich jetzt in meinem Dienstbüro sitze oder nicht. Wenn sie zum Beispiel aufgegriffen werden von der Polizei, ist mein Job, ne, dass ich die dann irgendwie unterbringe oder so.
Wie alt waren die Verhafteten?
Ja, 5 waren eben unter 18, ne? Und der Rest war so zwischen 18 und 21, 22, älter waren die alle nicht. Ne? Und ich habe ihm dann meinen Dienstausweis unter die Nase gehalten und gesagt, also da war einer dabei, der erzählt, der hat nur einen kranken Großvater und so. Ich sag, ja gut, den nehme ich dann mit, ne? Und da hat er wirklich die Unverschämtheit gehabt zu sagen, da muss erst jemand vom Breisgau Hochschwarzwald kommen und mir beweisen, dass sie das sind oder dass sie das dürfen. Ne? Also mit demselben Recht hätte ich sagen können, ich will erst, dass der Polizeipräsident kommt und mir bestätigt, dass sie hier das dürfen, was sie da machen. Ne? Aber eins ist klar, dass also die Tatsache, dass wir da so 5 Stadträte anmarschiert sind, ne? Und das hat erstens mal bei denen Eindruck gemacht und hat sie auch verunsichert. Und es hat denen da unten, mit denen konnten wir dann durch den Luftschacht nach draußen noch ein bisschen so reden, hat denen unheimlich gut getan in den Zellen. Ne? Und ich denke, dass das auch also nicht das einzige Mal sein sollte, sondern dass man da eben auch mehr Stadträte vielleicht noch dazu bewegen könnte, wenn die noch so ein bisschen sowas wie ein, sagen wir mal jetzt, Rechtsempfinden haben, dass die dann wirklich auch, dass man sie anrufen kann und da hört man, da sind wieder welche festgenommen, es gibt überhaupt keinen Grund offensichtlich, kommt her, wir gehen jetzt dahin, ne? Oder man kann ja vielleicht auch mal zum Herrn Brugger spazieren und dem mal zu Hause fragen, warum er jetzt da per Telefonanruf einfach die Anweisung gibt, die festzuhalten, denn der macht es meistens, ne? Also, In Zukunft werde ich auch gucken, dass da die Presse dabei ist. Und also dass man halt diese Position, die wir jetzt als Stadtrat ja haben, das ist also für mich so ein Beispiel, wo man es wirklich gut benutzen kann und wo es sinnvoll ist. Ne? Sinnvoller.
Weißt du, als wir da reinkamen in dieses Revier Nord, da hing da ein funkelnagelneues Fahndungsplakat. Hängen jetzt gerade überall, die ganz neuen. Und als dieser Kartoffelkopf Baderschneider mit uns geredet hat, ist mir so unklar ein Zusammenhang langsam klar geworden. Ich glaube, dass diese Polizeioffiziere und Polizeifeldwebel einen ungeheuren Hass schieben gegen all diese Figuren, die in der Stadt rumlaufen und das machen, was sie Polizisten dann Action und Rabatz nennen. Das sind für sie Wanzen, das sind für sie wirklich schon so eine Sorte von widerlichen Untermenschen, besonders die Punks. Ne? Und die möchten sie irgendwie loswerden. Und nun kann man das noch nicht so richtig. Die Verhältnisse sind ja auch, also sind noch ein bisschen gebremst in ihrem Aktionsdrang, die Polizisten. Und ich glaube, dass die möglichst viele Leute durch möglichst viele Knastnächte so weit bringen möchten, dass sie abtauchen in den Untergrund, die Knarre nehmen und dann auf so einem Fahndungsplakat auftauchen, weil dann ist für die Polizei das Schussfeld frei. Dann können sie den finalen Todesschuss anwenden, dann können sie zum Selbstschutz selbst unbewaffnete, nackte Leute erschießen, haben sie ja schon gemacht und werden gedeckt und dann sind die Fronten klar. Das hätten sie gern. Und das haben wir auch dem Baderschneider gesagt, aber das nützt ja nichts, wenn man das dem so unter vier Augen oder sechs oder acht oder wie viel das waren, da sagt. Aber der Zusammenhang, der hat sich mir richtig aufgedrängt. Die hätten gerne möglichst viele Leute derart klar definiert als Staatsgegner, wo man draufhalten kann, zielen, beide Hände die Knarre und drauf und das Gesetz deckt ein.
Aus den Aussagen aller Beteiligter dieses Abends wurde klar ersichtlich, dass es sich hier um eine vorbereitete Aktion der Polizei handelte, dass es darum ging, Verhaftungen vorzunehmen. Wie anders wäre es sonst zu erklären, dass das Revier Nord zu dieser späten Stunde voll besetzt war und alle Beamten, die wichtig waren, wie Staatsschutz Sandner, Baderschneider etc., sofort zur Verfügung standen. Wir sprachen noch mit Rechtsanwältin Maria Fieten, eine der drei Rechtsanwälte, die sich noch am selben Abend um die Verhafteten kümmerten, nach den rechtlichen Möglichkeiten, sich gegen solche Maßnahmen der Polizei zur Wehr zu setzen.
Es wurde von den Polizeibeamten erklärt, dass eben keine Festnahmen nach der Strafprozessordnung vorgenommen worden sind, sondern dass Polizeigewahrsam angeordnet wurde. Das ist öffentlich-rechtlich.
Was ist der Unterschied zwischen Festnahmen und Polizeigewahrsam?
Um es einfach zu erklären. Wenn eine Straftat begangen worden ist, wird jemand festgenommen unter dem Verdacht, er hätte es gemacht, also als Tatverdächtiger. Da ist die Strafprozessordnung, quasi greift nachher ein. Während der Polizeigewahrsam angeordnet wird, öffentlich-rechtlicher Polizeigewahrsam nach dem Polizeigesetz für Baden-Württemberg, und zwar um eine drohende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren, so heißt das. Ne? Es ist, in dem Moment kann man da gar nichts gegen machen.
Schlicht das heißt, da kann man auch nicht irgendwie einen Staatsanwalt oder einen Richter einschalten?
Überhaupt nicht. Das wird angeordnet von der Polizeibehörde, das ist hier in Baden-Württemberg die Stadt. Und wurde wohl auch angeordnet von Herrn Brugger, das ist stellvertretende Leiter vom Amt für öffentliche Ordnung. Und in dem Moment kann man überhaupt nichts dagegen machen, es sei denn, man kann sowas unter Umständen später nachprüfen lassen, beim Verwaltungsgericht, ob diese Maßnahme rechtswidrig war. Und dabei ist halt zu beachten, dass das Verwaltungsgericht überhaupt nicht nachprüfen kann, ob das Ermessen der Polizei richtig ausgeübt worden ist. Es kann nur ob es zweckmäßig war, diese Vorgehensweise der Polizei, ne? Sondern kann nur nachprüfen, ob hier ein Ermessensfehlgebrauch stattgefunden hat.
Was lässt sich jetzt im Nachhinein rechtlich zu der Sache machen?
Man könnte versuchen, im Verwaltungsgericht eine Klage zu erheben, dass das für rechtswidrig erklärt wird, dieses Vorgehen. Gut, wenn sich mal durchgesetzt hat, dass diese Praxis der Polizei rechtswidrig ist, dann dürfte Sachen wie Dienstaufsichtsbeschwerden oder ähnliches Erfolg haben, aber vorher wohl nicht.
Was anderes noch, mehrere von den Verhafteten sind ja über ihre Rechte nicht aufgeklärt worden, also vor der Polizei, und hat vernommen worden, oder zumindest haben sie also Sachen erzählt, die sie eigentlich nicht hätten erzählen müssen. Was kann man Leuten raten, die also in so eine Situation kommen, die von der Straße weg einfach so verhaftet werden und abgeführt werden?
Ganz generell, ich meine, das wird schon seit Jahren breit verkündet, ist wohl zu sagen, dass man bei der Polizei am besten gar nichts sagt und erstmal abwartet. Natürlich könnte ich mir vorstellen, dass gerade bei jungen Verhafteten von der Polizei gesagt wird, jetzt red, jetzt sag, was los war, dann lassen wir dich gleich wieder laufen. Wobei man allen Leuten sagen kann, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass einer, weil er redet, früher laufen gelassen wird. Ne? Das ist in den seltensten Fällen. Und zum Zweiten wird unter Umständen, kann es möglich sein, dass damit gearbeitet wird, dass da die Polizei einen Eindruck erweckt, der eine hat schon was gesagt, also erzähl du doch was. Das weiß ich in dem Fall nicht, keine Ahnung. Und man kann eigentlich den Leuten nur raten, sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen.
Welche Angaben muss man auf jeden Fall machen und was muss man auf jeden Fall mit sich tun lassen? Also zum Beispiel eben Erkennungsdienst, die Behandlung etc.
Also man muss die Personalien angeben, ne? Namen, Beruf, Geburtsdatum, Wohnort. Mhm. Mehr nicht. Was man mit sich machen lassen muss, das ist natürlich auch eine Frage, wie weit man sich wehren kann. Ne? Man sollte auf jeden Fall sagen, dass man der ED-Behandlung widerspricht und Protest einlegen. Wenn man ED behandelt wird, kann man übrigens nachher auch verlangen, dass die Unterlagen vernichtet werden. Ne? Mhm. Man daran erweist sich wieder, wie plump irgendwie auch die Mittel hat, die man juristisch an der Hand hat. Ne? Mhm. Weil man kann natürlich auch Recht bekommen und es wird ein Beschluss ergeht, die Sachen werden vernichtet. Und man wird ja keineswegs